Liebe Geschwister, an einigen Stellen seiner Briefe sagt der Apostel Paulus in aller Deutlichkeit, dass in den vergangenen Generationen die Propheten noch keine Offenbarung darüber hatten, dass eine Gemeinde aus den Nationen von Gott erwählt sei, noch vor der Errettung ganz Israels. Und doch kann er sagen, in 1. Korinther 10, dass all die Dinge, die Israel geschehen sind, auch auf seiner Wüstenwanderung, typologisch ein Vorbild für die Gemeinde Jesu geworden sind. Und so finden wir im Alten Testament manches an Symbolik, an Typologie, an Bildhaftigkeit, worin auch das Geheimnis der Gemeinde Jesu schon vorgeschattet ist. Wenn auch nicht expressis verbis, das heißt mit deutlichen Worten der Propheten. Der in den Propheten Verheißene ist jedenfalls der Messias, der Christus. Und weil wir Mitteilhaber seiner Verheißung sind, wird immer zugleich auch die Gemeinde seines Leibes geschaut, bei all den Verheißungen, die ihm gelten. Deshalb lassen Sie es sich nicht befremden, wenn ich heute Abend Elias und Elisa in dieser Weise behandle. Hängen wir es eine Latte tiefer und sagen wir, wir wollen die Bildhaftigkeit des Alten Testamentes heranziehen, um uns gewisse Grundsätze des Heilshandelns Gottes in der Endzeit klarzumachen. Freilich darf solche Symbolik niemals losgelöst sein von den klaren exegetischen Zusammenhängen der Heiligen Schrift. Sie darf auch kein Schlüssel werden, offene Fragen der Bibel zu beantworten, sondern Symbolik, Typologie muss abgesichert sein durch klares Wort Gottes. Der Enkel des Großrabbiners von Paris, Schosch Kahn, hat mir einmal in jungen Jahren diese Anregung gegeben, in Elias, dem Propheten, der ja entrückt wird am Ende seines Dienstweges, die Gemeinde zu schauen, die ja auch ihrer Entrückung und Vollendung bzw. ihrer Auferstehung und Verklärung in das Bild Jesu entgegengeht. Und in Elisa, seinem Nachfolger, das endzeitlich erwählte Israel. Diejenigen, die dann herausgeboren werden zum Heil nach der Entrückung der Gemeinde. Und die ersten Anfänge dessen dürfen wir ja schon heute erleben. Elia, zu Deutsch mein Gott ist Jahwe, hat den Zunamen der Tisbiter. Und das heißt eigenartigerweise der Wiederkommende. Wird er doch tatsächlich einmal wiederkommen, um gemeinsam mit Moses in der letzten Jahrwoche in Jerusalem ein unüberhörbares Zeugnis zu geben, das durch Wunder bekräftigt ist. Das war wohl auch der Grund, warum diese beiden Männer, der Repräsentant des Gesetzes und der Repräsentant des Prophetentums auf dem Berge der Verklärung erschienen, um mit Jesus seinen Ausgang in Jerusalem zu besprechen. Das heißt, die Frage, wie steht es mit dem Verhältnis von Leiden und Herrlichkeit des Messias? Die Frage, die dann erst den Propheten gelöst worden ist, Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Der Tisbiter, der Wiederkommende, das dürfen wir aber auch auf die Gemeinde beziehen. Denn nachdem sie in die Herrlichkeit Jesu verklärt ist, durch Auferstehung, Verwandlung und Entrückung, nachdem der Herr Jesus zu seinen Heiligen gekommen ist und seine Gemeinde zu sich versammelt hat, in den Lufthimmel, wird er mit seinen Heiligen wiederkehren, nach Sacharja 14, um auf dieser Erde sichtbar zu werden, wenn seine Füße stehen werden auf dem Ölberg. Sie sehen auch hieran, an dieser Doppelseite, einmal prophetisch, einmal symbolisch, dass Gottes Wort siebenfach geläutert ist und deshalb auch einen tiefen, verschiedenartigen, buntfarbigen Schriftsinn hat. Man kann Gottes Wort nur historisch betrachten, so tun es manche Israeliten, vor allem die Archäologen unter ihnen. Man kann es auch nur erbaulich betrachten, nach der Methode der Pietisten, was habe ich davon? Ja, das ist auch sehr wichtig, ganz gewiss. Man kann es auch nur lehrhaft nehmen, lehrhaft exegetisch. Alles gehört zusammen, aber dazu gehört auch der prophetische Schriftsinn, denn das ganze Wort Gottes hat einen prophetischen Charakter. Dazu gehört auch die Symbolik, die Typologie der Heiligen Schriften. Und so wollen wir uns heute Abend daran erfreuen und einige Gedankengänge daran festmachen. Das Erste. Elias war ja in einer dreieinhalbjährigen Regenzeit, die auf sein Gebet hin über das abtrünnige Nordreich Israel gekommen war, zunächst geborgen am Bache Krit, zu Deutsch Abbruch. Und dort wurde er ja von den Raben ernährt, wobei für mich das größere Wunder ist, dass die Raben das Aas oder das Brot, das sie eingesammelt hatten, wieder hergaben. Sie können zwar in einer fantastischen Weise das Zeug zusammenstehlen, so wie auch die Elstern, die ja auch Rabenvögel sind, aber so schnell geben sie nichts wieder her. 3,5 Jahre, so sagt es uns Jakobus, und auch das ist ein Hinweis auf die Drangsal Jakobs am Ende der Zeiten, dieses Strafgericht über das Nordreich Israel. Aber nachdem auch dieser Bach Krit vertrocknet war, wurde er zu einer Witwe geführt. Zur Witwe von Zarpat zu Sidon. Und ich muss hier zunächst einmal, damit wir prophetisch damit etwas anfangen können, Ihnen einen Schlüssel geben. Israel wird ja geschaut in den Propheten, einmal bei seiner Errettung aus Ägypten als die Braut Jahwes, die er sich anverlobt hat und die er sich am Ende der Tage wieder anverloben wird, in Gerechtigkeit und in Gericht und hernach in Treue und Wahrheit und Barmherzigkeit, so wie es der Prophet Hosea sagt. Hernach wurde Israel im Gesetzesbund am Sinai zum Weib Jahwes. Der alte Bund ist ein Ehebund zwischen dem Adon, dem Eheherrn Israels, und seinem Volke. Jedes Mal dann aber, wenn Israel anderen Göttern diente, wenn es also Götzendienst trieb und von dem Herrn und seinem Ehebund abfiel, wurde es zur Hure und wurde auch in den Propheten als Hure bezeichnet. Und wenn der Herr Jesus von seiner Generation als von der ehebrecherischen Generation redet, dann meint er nicht, dass es in Israel so viel Ehebruch gegeben habe, wie heute in unserem Volk, sondern dann meint er diesen religiösen Abfall und diesen religiösen Ehebruch. Aber dann wird diese Hure ins Gericht genommen und sie wird im Gericht Gottes eine scheinbar von Gott verlassene Witwe. Und zu beginnen ja die Klagelieder, wie sitzt so einsam die volkreiche Stadt, ist einer Witwe gleich geworden, die große unter den Nationen, damit ist Jerusalem gemeint, bitterlich weint sie des Nachts und ihre Tränen strömen über ihre Wangen. Klagelieder 1, 1 bis 2. Witwe im Gericht. Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Da dürfen wir mit Hosea 2 sagen, dass der lebendige Gott sich in seinem Christus das Volk der Wahl wieder neu anverloben wird. Witwe Israel, Witwe zu Zarpat, zu Zidon. Zarpat heißt zu Deutsch Schmelzhütte oder Läuterung. Und Zidon, Jagd oder Fischfang. Über die Schmelzhütte der Läuterung haben wir heute Morgen schon etwas gesagt. Über jenen Feuerofen, der Leiden durch den Israel hindurchgegangen ist, so viele, viele Jahrhunderte, wo der lebendige Gott ihnen Wunden geschlagen hat, ohne Maß. Aber er wird in seinem Christus bei seinem Kommen diese Wunden allesamt verbinden. Hosea 6. Das ist der Holocaust, zu Deutsch Brandopfer oder Ganzopfer, den die Juden Shoah nennen, Vernichtung, Untergang. Und der am verheerendsten sich ereignet hat in der schrecklichen Zeit des Nazismus. Aber nun sollten Sie eines wissen. Ehe Israel in die Schmelzhütte der Läuterung hinein entsandt worden ist, kamen zuvor die Fischer. Die Fischer des Zionismus, noch bis 1938, waren Abgesandte des Zionismus auch in Polen unterwegs, um den Jehudim, den Juden zu sagen, wandert aus, kommt nach Palästina, siedelt euch an. Werdet Bauern im Heiligen Land, es kommt eine verheerende Katastrophe auf euch zu. Aber sonderlich die Juden hier in Europa, auch in Deutschland, haben darüber gelacht und haben gesagt, nie und nimmer wird das geschehen. Wir waren Offiziere im Ersten Weltkrieg, wir haben in unserer Schublade das EK1. Wir sind gute Deutsche. Und lieben unser Vaterland. Was sollen wir in Palästina? Fischer und hernach Jäger. Und ich muss Ihnen sagen, bei allen Fragezeichen, die mir bleiben, bis zu jenem Tage, wo ich den Herrn nichts mehr fragen werde, auch die orthodoxen Lehrer Israels, wenn sie gläubig sind, in ihrem Sinne, beantworten die Frage heute so, dass sie sagen, das musste kommen, sonst wäre Israel nie ins Land der Väter wieder heimgekehrt. Aber machen wir es uns bitte nicht zu einfach. Damit ist die Frage noch nicht vollends gelöst. Sie wird erst gelöst werden, wenn der Christus wiederkommen wird und seinem Volke begegnen wird. Lese dazu Jeremia 16, 16. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht Jahweh, dass sie alle fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen von jedem Berge und von jedem Hügel und aus allen Felsenklüften. Und dann werden sie herausgeführt aus dem Lande des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Vers 15. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und es wird die Zeit kommen, wo auch in den USA ein so gewaltiger Druck entstehen wird, dass auch aus den USA die Juden wieder in das Land der Väter zurückströmen werden. So wie auch die Juden Russlands, der ehemaligen Sowjetunion, freigegeben worden sind. Zarpat, die Schmelzhütte, Zidon, Jagd oder Fischfang. Nun darf ich Ihnen ein erstes Wort lesen aus der Elias-Geschichte, 1. Könige 17, Vers 7 bis 16. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Lande. Da geschah das Wort Jahwes zu ihm, zu Elias, folgendermaßen. Mache dich auf, gehe nach Zarphat, das zu Zidon gehört, und bleibe da selbst. Siehe, ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarphat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe da selbst, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch einen Bissen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr Jahwe, dein Gott, lebt. Wenn ich einen Kuchen oder ein Brot habe, außer einer Handvoll Mehl im Topfe und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hineingehen und es mir und meinem Sohne zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Also eine Henkersmahlzeit. Und Elias sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hinein, tue nach deinem Worte, doch bereite mir zuerst einen kleinen Brotkuchen zu und bringe ihn mir heraus und dir und deinem Sohne bereite danach. Eine ganz schöne Unverschämtheit. Was für eine Anforderung an den schwachen Glauben dieser Frau und an den kümmerlichen Rest ihrer Ernährung, der gerade zum Sterben reichte. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topfe soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen, bis auf den Tag, da Jahwe Regen geben wird auf den Erdboden. Merken Sie sich bitte diesen Satz. Und sie ging hin und tat nach dem Worte Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage, das heißt ihre Familie. Das Mehl im Topfe ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, nach dem Worte Jahwes, das er durch Elias geredet hat. Wenn das ihrem Verstand einigermaßen Mühe macht, dieses Wunder der Vermehrung des Öls und des Mehls im Topfe, dann möchte ich Ihnen eine kleine Denkhilfe geben. Wenn Sie einmal einen Film gesehen haben von dem, was nach einer Zeugung geschieht, wie dort explosionsartig die Zellen sich vermehren und ordnen, nach dem genetischen Befehl Gottes, der das Leben gibt, und nach den Strukturen, die er in die Moleküle hineingibt, des Samens und des Eies, dann wird Ihnen das ganz gewiss nicht mehr so wunderlich erscheinen, dass der lebendige Gott auch in den Molekülen des Mehls und des Öls wirken kann, der Schöpfer aller Dinge. Ein kümmerlicher Rest. Und von diesem kümmerlichen Rest wird nun auch Elias ernährt. Wir wollen in Elias ja die Gemeinde sehen, die Gemeinde der Gegenwart bis zu ihrer Entrückung. Hat die Gemeinde aus den Nationen eine solche Gabe, einen solchen kümmerlichen Rest von der Witwe Israel mitbekommen, als Grundlage für ihre geistliche Ernährung? Öl ist ja ein Bild des Heiligen Geistes. Brot ein Bild des Wortes Gottes. Allerdings wurde dieser kümmerliche Rest, den Israel der Gemeinde übergab, wir sind ja als die Wildlinge aus einem wilden Ölbaum eingepflanzt worden in den edlen Ölbaum Israel und seiner Heiligen, der aus der Wurzel dem Messias herausgewachsen ist, damit wir der Fettigkeit dieses Ölbaums teilhaftig würden. Und dieser kümmerliche Rest, wurde gemehrt in der Lehre der Apostel durch den Heiligen Geist und in dem, was uns im Neuen Testament an Reichtum und an Weisheit Gottes, an Gabe des Geistes und des Wortes geschenkt worden ist. Aber dieses knüpft an das, was Israel überliefert hat, nämlich die Bibel Jesu und seiner Apostel. Die Bibel Jesu und seiner Apostel war das Alte Testament. Das Neue Testament gab es noch gar nicht. Das waren die heiligen Schriften, von denen sie lebten. Und das Neue Testament hat sich erst allmählich ankristallisiert in den prophetischen Schriften der Apostel. Ich möchte zu dem, was Israel uns weitergegeben hat, einmal lesen aus Römer 3, Vers 2 oder ab Vers 1 schon. Was ist nun der Vorteil der Juden? Was der Nutzen der Beschneidung? Wir würden sagen, überhaupt keinen Nutzen. Paulus sagt, viel in jeder Beziehung. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn, wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Keineswegs. Das sei ferne. Dann das andere Zeugnis aus Römer 9. Dort sagt Paulus, erwähnt Paulus seine Brüder, seine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, und fährt dann fort in Vers 4, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Messias ist, welcher über allem ist Gott, gesegnet in die Äonen. Amen. Ja, so sei es. Wunderbar, so dürfen wir es festhalten. Der kümmerliche Rest der Witwe Israel ist in wunderbarer Weise durch den lebendigen Gott und durch die Apostel, die seine Werkzeuge und Werkzeuge des Heiligen Geistes waren, deren das Ganze der Wahrheit führen wollte, gemehrt worden. Und zwar bis zum Tage des Regens im Lande. Der Regen ist ja in Israel ein zweifacher Regen. Einmal ein Frühregen und sodann ein Spätregen. Und dieser Segensregen ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Wir dürfen es so sehen. Der Frühregen des Geistes, das ist die Erstlingsgabe des Geistes, die von Pfingsten angegeben worden ist. Aber es wird auch einen Spätregen des Heiligen Geistes geben. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, anhand von Joel 2, der über Israel ausgegossen werden wird am Ende der Tage. Dazu die köstliche Stelle aus Jakobus 5, 7 bis 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht des Landes. Hier ist das Land Israel gemeint. Auf die köstliche Frucht des Landes und hat Geduld seinetwegen, bis es den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestiget eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Übrigens weilt dann der Elias, der Prophet Elias, eine ganze Zeit bei dieser Witwe und er bringt dann auch ihren Sohn der in dieser Zeit stirbt, wieder vom Tode zum Leben. Und so dürfen auch wir hierin einen Hinweis auf endzeitliche Geschehnisse sehen. Denken wir an das Zeugnis des Elias in der Endzeit. Denken wir daran, dass aus dem Sonnenweibe Israel, und das ist das orthodoxe Israel, nach Jesajas 65 ist es Zion, unter Geburtswehen und unter Schmerzen der männliche Sohn geboren wird, aus dem Tode ins Leben geführt wird. Und dann hören wir von diesen 144.000, wie sie versiegelt werden, wie sie berufen werden, wie sie verherrlicht werden und wie sie entrückt werden zum Berge Zion. Nun zu einem zweiten Gedanken. Da hat ja dann Elias jene wunderbare Wesensenthüllung über Gott und über die ferneren Wege Israels am Ende der Tage am Berge Horeb, in der Höhle der Offenbarung, in der Moses schon gestanden hat. Und er darf auf die Ziele Gottes schauen, die nicht verbürgt sind in jenem Erdbeben, in jenem Sturm, in jenem Feuer, das ja nur Wegbereitung für ihn ist, sondern in dem Ton eines verschwebenden Schweigens, der dann die ganze Gnade und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes andeutet. Und er weiß, durch Gerichte geht es hindurch zum Ziel der Gnade, der Erneuerung ganz Israels. Ich darf hier einmal Halt machen und darauf verweisen, dass nach dem großartigen Geschehen der Reformation und nach der Wiederbelebung des persönlichen Heilsglaubens durch den Pietismus sich dann noch ein weiteres Geistesgeschehen ereignet hat, nämlich in der Wiedererweckung der Prophetie, wo auch der Gedanke der Heimführung und Erneuerung Israels wieder klar ausgesprochen worden ist, und zwar längst vor Professor Ströder, etwa in den angelsächsischen Ländern. Schon 2 bis 3 Jahrhunderte vor Ströder, wenn Sie 10 Mark übrig haben, bestellen Sie sich ein Büchlein. Der Fürst und sein Prophet aus dem Hensler Verlag. Mit dem Fürsten ist gemeint Theodor Herzl und mit seinem Propheten ein evangelikaler, fundamentaler Christ, der in eigenartiger Weise die Propheten ausgelegt hat, von der Heimkehr Israels. Und ohne den Herzl sein Werk des Zionismus niemals beendet hätte. Noch bei seinem Tode war dieser Mann bei ihm. Und eigentlich müsste William Heschler, Referent Heschler, auf dem Herzlberg in Jerusalem neben Theodor Herzl begraben sein. Wenn Sie einen Sinn haben für Historie, für geschichtliche Zusammenhänge, dann sollten Sie sich dieses Büchlein bestellen. Es ist ja nicht meins, darf ich Propaganda machen. Und nach dieser Enthüllung, nach dieser prophetischen Enthüllung, bekommt er einen Auftrag Gottes, seinen Nachfolger Elisa zu salben. Und dazu lese ich 1. Könige 19. Elisa zu Deutsch, mein Gott ist der Rettung. 1. Könige 19, einmal ab Vers 16. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwerte Hasaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwerte Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und er ging von dort und fand Elisa, den Sohn Safats, welcher gerade pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her. Es muss also ein reicher Bauer gewesen sein. Und er war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel auf ihn. Das ist nun sein Prophetenmantel. Das ist ein Zeichen der Besitzergreifung. Es ist gleichsam ein prinzipieller Mantelwurf. Du bist jetzt an meiner Stelle berufen zum Propheten. Und er verließ die Rinder und lief Elias nach und sprach, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, gehe, kehre zurück, denn was habe ich dir getan? Oder bedenke, was ich dir getan habe. Er erlaubt es ihm aber. Jesus hat in einer ähnlichen Situation gesagt, nein, das gibt es nicht, du darfst noch nicht einmal deinen Toten begraben. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut auch nur einen Blick zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Aber hier wird die Erlaubnis noch gegeben. Und er kehrte von ihm zurück und nahm das Joch Rinder und schlachtete es, und mit dem Geschirr der Rinder kochte er das Fleisch derselben und gab es den Leuten, und sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Und nun wollen wir in Elisa die kommende Messias-Gemeinde in der Endzeit schauen. Das kommende erweckte Israel. Vielleicht dürfen wir daran denken, dass einmal 144.000 aus allen 12 Stämmen gewonnen werden, noch vor der Wiederkunft des Herrn, als ein Anbruch. Eins ist nämlich erstaunlich. 9 Jahre wirken diese beiden Propheten noch gemeinsam. Der Vorgänger Elias, in dem wir die Gemeinde schauen, die Gemeinde des Leibes Christi, die ihrer Entrückung entgegengeht, und Elisa, indem wir das endzeitliche Israel schauen. Das ist wie bei einem Stafettenlauf. Da haben wir den Kindern bei den Bundesjugendspielen immer gesagt, bei der Übergabe passt nur ja auf, dass ihr den Stafettenstab nicht fallen lasst. Und derjenige, der ihn als letzter hat, der muss noch eine Weile mitlaufen mit dem kommenden Läufer, bis der dann den Stab fest in seiner Hand hat, damit keine kostbaren Sekundenbruchteile verloren gehen. So läuft heute schon die auslaufende Gemeinde der Gegenwart noch gemeinsam mit dem anlaufenden Israel. Das heißt, mit denen, die in der Endzeit aus Israel gewonnen werden. Wir freuen uns heute schon über unsere messiasgläubigen Brüder und Schwestern in Israel. Wir sehen in ihnen Frühfeigen am Feigenbaume Judan, jene Bikurim, die zwar nicht besonders gut schmecken, aber die schon Propheten für die kommende Ernte sind, so wie es einmal in den Sprüchen heißt, wer des Feigenbaumes wartet und ihn pflegt, der wird auch seine Frucht essen. Und das ist der Messias, der ja damals in seiner Erniedrigung vergeblich Frucht an diesem Feigenbaume suchte. Und man sagt ja, dass es in Israel bereits 3000 gläubige Juden. Die Zahlen schwanken. Das liegt daran, weil die messianischen Gemeinden in Israel auch immer heidnische Besucher haben, also christliche Besucher, die auch mit hinzukommen. Und da kann man das sehr schlecht feststellen. Aber eines sollten wir bedenken. Es gibt in den USA und in den Kanada und in Kanada bereits etwa 350.000 Juden, die orthodox sind, aber den Gedanken angenommen haben, dass Jesus der Messias sei, die teilweise auch schon messianische Synagogen erstellt haben und sich darin versammeln. Also beides läuft noch eine ganze Weile gemeinsam. Zwar hat Elia seinem Elisa schon seinen Prophetenmantel übergeworfen, prinzipiell und in einem Bild und Gleichnis für seine künftige Erwählung. Das heißt aber nicht, dass die glaubenden Juden in Israel unsere Traditionsformen übernehmen sollten. Also das, was wir ihnen so mit unseren Spenden überstülpen wollten, Methodismus und Baptismus und Charismatik und alles, was wir so haben, Lutherglauben und Calvinismus, und das gibt es ja alles. Sondern eher sind es die Lebenserweise des Heiligen Geistes, das Zeugnis der Apostel und Propheten im Neuen Testament, die Geistesgaben, die ihnen gegeben werden. 9 Jahre noch gemeinsam. Deshalb hat einmal Dr. Schorsch Kahn gesagt, ihr lieben Brüder, das stimmt nicht so, wenn ihr immer wieder sagt, erst nach der Entrückung der Gemeinde gibt es deutliche Zeichen für die Wiederkunft des Herrn, an denen wir erkennen können, wie weit es etwa auf der Weltenuhr Gottes ist. Und die heilsgeschichtliche Uhr Gottes ist ja das Volk Israel. Und wenn der Apostel Paulus einmal in 1. Thessalonicher 5 sagt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, dann setzt er voraus, dass er sie darüber mündlich belehrt hat. Die Tatsache, dass das auslaufende Modell der Gemeinde und das anlaufende Modell des erweckten Israel noch nebeneinander her bestehen, eine gewisse Zeit, verbürgt uns, dass wir mehr und mehr die Zeichen der Zeit sehen können und damit auch in etwa wissen, was die Zeit und was die Stunde geschlagen hat. Und dann bringt Paulus aus seiner mündlichen Unterweisung eines heraus, indem er sagt, ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er, ihr seid Söhne des Tages, für euch kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht, sondern für die anderen. Wenn sie sagen, und darin sehe ich die Söhne Israels, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Die Geburtswehen sind ja ein Zeichen für die endzeitlichen Abläufe und Entwicklungen. Friede und Sicherheit, und in dieser Zeit sind wir heute. In dieser Zeit erleben Elias und Elisa noch gemeinsam auch das Geschehen mit Naboth, zu Deutsch der edle Spross aus der Höhe, von dem Ahab, der gottlose König, gefordert hat, er möge ihm seinen Weinberg geben, der vor seinem Palaste liegt, und er, der König, wolle ihm dafür ein anderes, fruchtbares Ackerstück geben. Und dieser Jude Naboth ist so stur, dass er sich auf diesen Handel nicht einlässt. Und dass er sagt, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und das führt dann durch die Intrigen der Isabel, der Frau des Königs Ahab, zu seinem Tode, zu seiner Steinigung durch die Ältesten Israels. Hier werde ich immer wieder erinnert an den ersten zionistischen Weltkongress 1897 in Basel, Basileia, die Königsstadt. Ursprünglich sollte er in München stattfinden, aber die Münchner Stadträte haben da nicht mitgemacht. Dafür haben sie dann später den Hitler bekommen und wurden zur Stadt der Bewegung. Da hat Dr. Herzl den versammelten Juden, den Zionisten, unter anderem auch den Vorschlag der Engländer überbracht, dass sie vielleicht siedeln sollten in Uganda oder auf Madagaskar. Und da erhob sich ein lautes Geschrei. Und das muss man wissen, wenn Juden erst einmal explodieren, das ist schon eine Schau wert. Das währte fort und fort. Und Dr. Herzl hat sie erst dann zur Ruhe bringen können, als er aus Psalm 137 las. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten da selbst von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen, machten Freude. Singet uns eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied Jahwes singen auf fremdem Territorium? Nämlich das anderen Göttern gehört. Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich Jerusalem, nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Und da wurde es wieder still im Saal. Da lautete die Parole, heim ins Land der Väter. Und in der ersten Reihe saßen lauter christliche Zionisten. Der schon erwähnte Reverend William Heschler, der getreue Freund Herzls, der ihn immer wieder auf das Wort Gottes hingewiesen hat, auf das Wort der Propheten, diesen liberalen Journalisten. Da saß auch Pastor Johannes Lepsius, Professor Gottlieb Hemann, Samuel Preiswerk, der so kostbare Lieder gedichtet hat, Verleger Paul Kober, Christian Friedrich Spittler, der Gründer von St. Krishona, der Judenchrist Bernhard Collin und viele andere. Das wissen wir heute gar nicht mehr. Und Dr. Herzl hat gesagt, ohne diese meine christlichen Freunde und Zionisten wäre mein Werk gescheitert. Ja, gemeinsam, Elias und Elisa, noch eine ganze Weile, ach, wäre es doch so geblieben. Ach, würde es in unserer Zeit so sein, wo die Israel-Freunde alle davonlaufen. Und lieber die Hetze der linksorientierten Medien genießen, jeden Tag aus Fernsehen und Zeitungen, als sich gründlich zu informieren bei Brüdern, die da glauben und die wissen, was wirklich in Israel vorgeht. Es ist heute keine Ehre mehr, ein Israel-Freund zu sein. Das war es im Jahre 1967. Und nun ein letzter Gedanke. Das ist der letzte gemeinsame Weg, den Elias und Elisa miteinander vollziehen. Und das ist ja immer eine schmerzliche Sache, wenn jemand, der durch einen väterlichen Freund gesegnet worden ist und durch ihn Wesentliches empfangen hat, von ihm sogar Dienst und Prophetenwürde empfangen hat, nun mit ihm den Weg gehen muss zu seinem Abscheiden. Und wir alle haben vielleicht solche Väter in Christo gehabt und in Erinnerung, oder Mütter in Christo, denen wir vieles zu verdanken haben und die heute in der Wolke der Zeugen sind und die uns zuschauen bei unserem Wettkampf, bei unseren Glaubenssiegen, aber auch bei unseren Niederlagen. Auch bei dem, was wir in unseren Kreisen tun oder nicht tun und wie wir mit dem Worte Gottes umgehen. Ich lese einmal 2. Könige 2, 1 bis 8. Und es geschah, als Jahwe den Elias im sturmwindigen Himmel auffahren ließ. Da gingen Elia und Elisa von Gilgal hinweg. Gilgal, die Abwälzung. Und Elias sprach zu Elisa, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich bis nach Bethel gesandt. Bethel, Haus Gottes. Und Elisa sprach, so wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt. Wenn ich dich jemals verlassen werde. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass Jahwe heute deinen Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Woher haben die das gewusst? Und er sprach, auch ich weiß es, schweiget. Ich glaube nicht, dass die Entrückung der Gemeinde einmal der ganzen Weltöffentlichkeit ausgebreitet werden wird. Da wird dann höchstens in der Bildzeitung stehen, Millionen Menschen auf rätselhafte Weise in einem atomaren Blitz verschwunden. Auch ich weiß es schweigend. Aber in Israel wird es prophetisch begabte Menschen geben, unsere Nachfolger im Amt, die den Fackelstab übernehmen und weiterführen und die über diese Tatsache unterrichtet werden. Und Elias sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich nach Jericho gesandt, Duftort. Aber er sprach, so wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich jemals verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass Jahwe heute deinen Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweiget. Ja, das ist schwer, den Mund zu halten. Über anvertraute Gottesgeheimnisse. Wir sind ja alle Plaudertaschen. Wir erzählen Dinge gerne weiter, machen sie publik, schweiget. Und Elia sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich an den Jordan gesandt. Aber er sprach, so wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich jemals verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Ja, wunderbar, wenn man im Worte Gottes zu Hause ist. Da klingt auf einmal wieder etwas auf aus der Urzeit, wo es zweimal heißt, bei jenem denkwürdigen Wege, den Abraham mit seinem Sohne Isaak zum Moria geht, um ihn dort zu opfern. Und sie gingen beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und stellten sich gegenüber von Ferne, und sie beide traten an den Jordan. Da nahm Elias seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich dahin und dorthin, und sie gingen beide hinüber auf dem Trockenen. Wenn man von jedem Worte lebt, das aus dem Munde Gottes ausgeht, dann freut man sich auch an scheinbaren Kleinigkeiten. Und so sehe ich in diesen Namen des letzten Weges des Propheten Elias etwas von dem Wege der Gemeinde Gottes abgeschattet. Gilgal, die Abwälzung der Schuld durch den Sohn Gottes auf Golgatha. Bethel, das Haus Gottes, die Gemeinde auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten als die Behausung Gottes im Geiste. Jericho,
Der Duftort der Balsamstaude sind wir doch ein duftender Wohlgeruch Christi für die, die errettet werden zum Leben, ein Geruch des Lebens zum Leben, und für die, die verloren werden, ein Geruch des Todes zum Tode. Und dann aber schließlich der Jordan, der hinabströmende, hinabfließende, der Todesstrom, der ins Tote Meer fließt und der das Tote Meer speist. Und das Tote Meer, darin dürfen wir ein Bild des Totenreiches sehen. Mit dem Mantel schlägt Elias den Jordan, den Todesstrom. Und trockenen Fußes geht er hindurch, unberührt vom Tod, und er wird entrückt. Ja, es wird einmal eine letzte Generation von Glaubenden geben, die nicht in den Tod hinein muss, nicht durch das Sterben hindurchgehen muss, die einmal entrückt wird zum Herrn und die unmittelbar verklärt wird. Das, was Paulus auch einmal gesagt hat, dass er lieber überkleidet werden möchte mit der Herrlichkeit des Herrn, als zuvor im Tode, im Sterben entkleidet zu werden. Auch er hat das durchaus ersehnt. Söhne der Propheten kündigen die Entrückung des Elisa an. Ich möchte Ihnen hier einfach ein Denkmodell noch mitgeben. Es steht ja in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17, das Wort, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen werden. Und dass dann die letzte lebende Gemeindegeneration danach gemeinsam mit ihnen zum Herrn in Wolken entrückt wird, um bei dem Herrn alle Zeit zu sein. Zwischen diesem zuerst und danach können Minuten liegen, Stunden, Tage, Wochen, vielleicht auch 40 Tage, wie bei jenem Geschehen der Auferweckung alttestamentlicher Heiliger, beim Tode Christi und ihrer Auffahrt in der Wolke der Zeugen bei seiner Himmelfahrt am 40. Tage. Das ist ja eine eigenartige Sache, die uns in Matthäus 27 berichtet wird, dass eine Auswahl der Glaubenszeugen des alten Bundes, die uns in Hebräer 11 genannt werden, beim Tode des Herrn Jesus in ihren Felsengräbern auferstanden sind und dass sie dann bei seiner Auferstehung herausgingen und vielen in Jerusalem erschienen sind. Ich stelle nur die Frage, könnte es nicht so sein, dass auch der letzten Generation der Gemeinde Jesu Christi auf Erden solche Prophetenschüler entgegenkommen und ihnen die Kunde geben von ihrer kommenden Entrückung, von ihrer Zubereitung, dass sie ihre Dinge regeln müssen? Könnte. Das ist nur eine Denkmöglichkeit. Und dann werden wir auch genau wissen, dass das keine Dämonen sind im Lichtesgewand, sondern dass das unsere Brüder sind, die uns dann das Signal zum Start geben und dass der Tag gekommen ist. Aber das lassen wir einmal dahingestellt sein. Aber ich habe es hier in dieser merkwürdigen Begebenheit gesehen, dass die Prophetenschüler immer wieder kommen und Elisa fragen, weißt du, dass Elias entrückt werden wird über deinem Haupte hinweg. Und nun die letzte Gabe. 2. Könige 2, 9 bis 15. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elias zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Das hätte mir mal Karl Geier sagen sollen. Es ist ja noch die Frage, ob wir dann so weise wie Salomo gehandelt hätten. dass wir gesagt hätten, gib mir eine große Portion an Weisheit und Gottesgelehrsamkeit und an Einfluss des Geistes. Da hat Gott gesagt, ja Salomo, das werde ich dir geben und alles andere kriegst du noch obendrauf. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein doppeltes Teil von deinem Geiste werden. Er ist also gar nicht bescheiden. Und es ist wirklich so, er hat dann doppelt so viele Wunder gewirkt wie Elias. Elias 7 Wunder, Elisa 14 Wunder. Das Doppelte des Geistes. Und er sprach, du hast Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so soll dir also geschehen. Wenn aber nicht, dann wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elias fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Die himmlische Armee ist unterwegs, um Elias abzuholen. Und er sah ihn nicht mehr, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und er hob den Mantel des Elias auf. Das ist nun kein prinzipieller Mantelwurf mehr, sondern endgültig bekommt er nun den Prophetenmantel, den Elias zurückgelassen hat. Das, was die Gemeinde zurücklässt an Zeugnis des Lebens, auch im Neuen Testament, das wird dann Israel gegeben werden, im Doppelten des Geistes. Und er hob den Mantel des Elias auf, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elias, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist Jahwe, der Gott des Elias? Auch er schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich dahin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, da sprachen sie, der Geist des Elias ruht auf Elisa. Sehen Sie, es wird ja oft von dem Spätregen des Heiligen Geistes geredet, im Anschluss an Joel 2. Und da spricht man immer und immer wieder davon, dass dieser Spätregen des Heiligen Geistes einmal mit ungezählten Wundern und Zeichen über die Gemeinde Jesu kommen werde und dass wir dieses Begehren und von Gott abtrotzen sollten. Aber das ist in Joel 2 nicht geweissagt. Sondern was dort geweissagt ist von dem Spätregen des Heiligen Geistes, gilt Israel. In den Tagen, da der Herr in der Mitte seines Volkes weilen wird, zunächst unsichtbar und dann aber auch sichtbarlich. Ich möchte aus Joel 2 ab Vers 26 lesen. Und ihr werdet essen und satt werden. Und werde den Namen Jahwes eures Gottes preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Ach, dass das doch bald käme. Und ihr werdet wissen oder erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich Jahwe, euer Gott bin. Also der Christus, Jahwe, der Gott Israels und keiner sonst und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, Eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen, der Spätregen des Heiligen Geistes. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde oder im Lande, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der Große und Furchtbare oder der Große und Wunderbare. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Jahwe gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, welche Jahwe berufen hat. Und deshalb ist Jerusalem auch nicht das Babylon der Endzeit, wie manchmal gesagt wird, das einmal ja völlig vernichtet wird. Das nur nebenbei. Das Doppelte deines Geistes möchte ich haben, wenn du mich sehen wirst, wenn ich entrückt werde. Der Prophetenmantel bleibt zurück. Das wird auch uns geschehen. Auch wenn wir durch das Sterben hindurchgehen sollten und müssten. Aber auch wenn wir entrückt werden zum Herrn. Wir werden dann entkleidet von dem Dienstkleid, das oftmals noch bestaubt und beschmutzt ist. Wir werden dann entkleidet von Verwesung, Unehre, Schwachheit unseres Leibes, von all der Müdigkeit, der Krankheit und dem Todeswesen, auch von all der Sünde, der wir oft noch unterliegen. Das Dienstkleid bleibt zurück, der härene Mantel, in dem wir uns zur Zeit noch mühen im Dienste Jesu. Da möchte ich Ihnen dieses eine wunderbare Bild aus der Natur mitgeben, wie sich die hässliche, fressgierige Raupe, wenn sie sich bis zum Platzen vollgefressen hat, an einem Seitenfaden an einen Ast hängt und sich dann mit einer Chitinhülle umspinnt, dass aus ihr eine Puppe wird. Und dann geschieht eine geheimnisvolle hormonelle Verwandlung. Und aus der hässlichen, fressgierigen Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling, der diese Chitinhülle zerbeißt und herausschlüpft, der dann seine Flügel entfaltet und voller Blut strömen lässt und der dann davon liegt, fliegt bis zur nächsten Blüte. Und aus dieser Blüte dann Honig saugt. Aber die Hülle bleibt zurück.
Hast du das Lied?
Hier.
Ja, ohne.
So, wir wollen zusammen beten. Immer wieder loben wir deinen herrlichen und deinen wunderbaren Namen, du unser Gott und Vater in Christo Jesu, ob all deiner Treuen, ob all deiner Güte. Wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, hast es uns anvertraut. Und wir möchten dir danken für deinen guten Heiligen Geist, der uns in das Ganze der Wahrheit hineinführt, der uns das Kommende verkündet, der dich den Herrn der Herrlichkeit in uns verklärt. Danke, dass wir das auch in diesen Tagen haben dürfen. Danke für alle Freude, für allen Frieden, für alle Stärkung, für alle Erquickung. Wir beten dich an, wir geben dir die Ehre. Lass deinen Segen wesenhaft auf uns allen ruhen. Amen. Wir wollen im blauen Liederbuch Lied 1015 aufschlagen. Ein 4 Verse. Wir wollen das ganze Lied singen. 1015. Ja, wir haben große Dinge gehört und wir haben auch Großes jetzt im Lied gesungen, nicht? Ist das sein ganzes All zurechtgebracht? Und dass wir alle einmal daran teilhaben dürfen, möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir uns auch in diesen Tagen innerlich zubereiten lassen. Wir wollen den Ruf doch wieder inniger aufnehmen. Wie heißt er? Ja, komme bald, Herr Jesu. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Und nun allen eine recht gute Nacht.